Hallo und herzlich willkommen zu Auch Interessant. Mein Name ist Ali Hackerlife und in regelmäßig unregelmäßigen Abständen von ungefähr einer Woche reden mein Co-Host Basti und ich über Dinge aus der Tech-Welt, die wir auch interessant gefunden haben. Herr Basti.
Ja, moin moin.
Wir haben uns jetzt 2 Wochen nicht gesprochen, weil in der letzten Woche so viel war und dann dachten wir, nehmen wir doch nach dem Apple-Event auf. Gestern, wir nehmen heute am Dienstag auf, am Montag, den 8., war die WWDC, die Worldwide Developers Conference. Und die beginnt mit einer Keynote und danach stellt Apple die nächste Woche über neue Sachen vor, die sie softwareseitig gebaut haben, wie man die als Entwickler benutzt. Also wenn die Software im Hintergrund eine Erweiterung bekommt, zum Beispiel sich etwas bei StoreKit ändert, dann kommen jetzt die nächsten Tage Beispiele, Talks, Demos, wie das angewendet wird. Und neben ein paar Features, die interessant waren für Consumer, gab es dieses Jahr 2 Themen, die sich durchgezogen haben, nämlich Siri wird jetzt wirklich intelligenter, versprochen, versprochen, hier kannst du ganz live sehen, wie das ist und wir geben dir mehr Funktionen für Überwachung und das dritte Thema, das wir anschneiden können, so die KI-Features, die sie jetzt nachreichen wollen, wobei ich von denen weiterhin nicht beeindruckt bin, weil auch wenn die jetzt besser aussehen als das, was uns noch vor einem Jahr angekündigt wurde, ich habe nicht drauf gewartet.
Ja, also wir können ja direkt mit den, denke ich mal, anfangen. Das macht, denke ich, Sinn. Vor 2 Jahren war es noch beeindruckend, als sie fast die gleichen Funktionen ja im Endeffekt gezeigt haben, nur mit anderen Beispielen. Und seitdem sind aber 2 Jahre KI-Entwicklung und 2 Jahre Technikentwicklung passiert. Und damals war das noch so, die Funktionen konnte man sich einfach nicht vorstellen, wie werden sie realisiert. Man hat es noch nirgendwo anders gesehen und man hatte kein konkretes Bild davon, wie sie es konkret technisch umsetzen.
Vor allem, weil viele Sachen, die damals schon angekündigt wurden, wie zum Beispiel App Intent, also dass Apps qua ihrer Programmierung nach Informationen fragen bzw. Informationen rausgeben können, ohne dass dafür die ganze App gestartet werden muss, das war angekündigt, aber noch überhaupt nicht abzusehen, noch nicht mal bei Apple selbst war das eingebaut. Und jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo überhaupt erstmal das Ökosystem existiert für die Dinge, die sie da angekündigt haben.
Genau, also zum einen das und ich bin auch der Meinung, dass sie halt damals so mehr oder weniger ein Bild hatten wie diese so eine Art Zukunftsvision und das ist ja auch richtig, weil im Endeffekt bauen sie jetzt genau das, was sie vor 2 Jahren schon angekündigt hatten und so grob als Idee hatten, aber damals wusste wie gesagt noch keiner so richtig, wie es geht. Jetzt haben sie die Infrastruktur dafür oder die Architektur, die Softwarearchitektur dazu und zu allen Punkten, die sie gezeigt haben, hat man, wenn man sich technisch damit so grob auskennt, im Hintergrund ein Verständnis dafür, wie sie es gelöst haben, weil inzwischen gibt es für alles, was sie gezeigt haben, technische Standards und Lösungen. Inzwischen hat Anthropic das MCP standardisiert, kann man eigentlich was sagen, ne? Also dieses Model-Context-Protokoll, dass KIs irgendwie sinnvoll Tools benutzen können und Sachen steuern können, dass Tools irgendwie oder KI-Modelle nahezu agentisch irgendwie agieren können. Das gab es vor 2 Jahren einfach alles nicht. Das ist so mehr oder weniger in den letzten 12 Monaten entstanden, dass KI-Modelle auch so schon im Training mit optimiert werden, dass sie agentisch Befehle ausführen können und dann auf den Response warten und dann davon weiter agieren können und sowas.
Ich würde da direkt ein Beispiel einstreuen, wo man das richtig gut nachvollziehen kann. Apple hat schon lange das Feature, dass wenn dein Passwort zum Beispiel in einem Leak, in einem Infodump dabei war, also bei Have I Been Pwned zum Beispiel, dann können sie dir sagen, für diese E-Mail-Adresse oder von dieser Website ist ein Passwort geleakt worden, änder das mal. Und da musste man bisher aber immer händisch durch. Und ich wusste, es gab bei mir so ein paar Karteileichen, irgendwann mal bei einer Sudoku-Website einen Account angelegt und nicht groß drüber nachgedacht, dann ist die Seite geknackt worden, war mir auch egal, dann kann halt jemand anderes jetzt mit diesem Passwort Sudoku spielen, aber deswegen schwebten da bei mir immer noch so ein paar Accounts rum, von wegen hier müsste man mal ändern, aber es hat mich nicht groß genug gestört. Und jetzt haben sie einen Agenten vorgestellt, der in deiner Passwort-App lebt, der mitbekommt, oh, das Passwort ist gehackt worden, weil entweder die Seite, wo man es hinterlegt hatte, hatte einen Datenleck oder du hast das Passwort an einer anderen Stelle schon mal verwendet, das sagt es dir ja sowieso, aber also aus irgendeinem Grund ist dein Passwort bekannt geworden oder zumindest der Risikofaktor ist gestiegen und dann gehen sie alleine los, wählen sich für dich in die Seite ein, ändern dein Passwort und vermerken das neue Passwort. Und das ist so dieses agentische Verhalten, von dem wir sprechen, wenn wir sagen, jetzt gibt es halt die Agents, die für dich etwas unternehmen können.
Genau. Es kann auch noch, ich würde noch ein etwas eher abstrakteres Beispiel nennen, damit man so ein bisschen die Hörer auch mitbekommt, dass es trotzdem das gleiche Thema ist. Und zwar diese Funktion, man gibt irgendwo in die Suche etwas ein, zum Beispiel gib mir, hier, ich hatte letztens über dieses Thema gesprochen, kannst du mir nochmal die Nachricht dazu raussuchen? Und dann soll jetzt die neue Siri, also im Endeffekt dann das KI-Modell dahinter, erkennen dann, okay, jetzt geht es hier um eine Nachricht, also bemühe ich dann die Integration in die Nachrichten-App, also einen MCP-Server im Endeffekt in die Nachrichten-App rein. Da kriege ich dann Antworten zurück und die filtere ich dann nochmal, bevor ich dann eine Antwort gebe. Mit einer Referenz auf die wirkliche Nachricht sozusagen. Und das sind so Funktionalitäten, die gab es einfach vor 2 Jahren so und noch nicht implementiert. Das waren so Gedanken, die da existierten, aber es gab es praktisch noch nicht. Und jetzt gibt es das inzwischen auch bei den kleinen Open-Source-Modellen. Da kann man sich lokal hosten, das funktioniert dort. Und deswegen funktioniert es jetzt auch bei den Modellen, was man auf dem iPhone dann ausgeliefert bekommt.
Wobei auch das, also das fand ich, haben sie spannend gemacht. Sie haben einerseits angekündigt, iOS 27, die nächste Iteration von iOS, also seit letztem Jahr zählen sie ja nicht mehr in Version von iOS hoch, sondern haben es ans nächste Jahr angepasst von der Zahl her. iOS 27 kommt auf sehr viele Geräte rückwirkend bis zum iPhone 11, was ich erstmal respektabel und gut finde. Aber die Siri AI, also diese erweiterte, sehr schlaue Siri, die kommt nicht für alle. Die kommt nicht mal für das Baseline iPhone 17, sondern für das 17R, für das 17 Pro. Ich weiß auch nicht, ob für das 16i. Ich glaube nicht.
Nee, also es kommt nur das 17 Pro und das 17R. Ja.
Und das wiederum finde ich krass, weil sie haben ja schon die 16er verkauft mit Ready for Apple Intelligence. Und natürlich sind da jetzt einige Apple Intelligence Features bei, aber bei weitem nicht alle.
Ja, ich glaube, sie haben dann halt doch gemerkt, okay, Apple Intelligence und diese lokalen Modelle sind zwar gut und effizient geworden, aber sie brauchen halt dann doch zum einen RAM und irgendwie Rechenleistung und irgendwie eine Wärmeabfuhr, eine sinnvolle und einen vernünftigen Akku, und das machst du dann halt sinnvollerweise nur auf den neuesten Geräten, die dann da am fortschrittlichsten sind und sowas halt auch im Hintergrund einfach mal fix wegrechnen können. Ne?
Aber das ist etwas, das mich dieses Jahr wirklich geärgert hat, weil sie auf der einen Seite groß angekündigt haben, wie rückwärtskompatibel sie sind. Und wenn man dann ins Detail reingeht, also mein kompletter Fuhrpark, von dem ich eigentlich ausging, dass er noch 1-2 Jahre die Top-Anwendung mitspielen kann. Also klar, mein 12 Pro Max, das bekommt noch das neue iOS, aber das verliert halt über die Jahre immer mehr Features. Meine Uhr, ich benutze eine Apple Watch Ultra der ersten Generation, die ist September 2022 rausgekommen. Also die ist noch nicht mal 4 Jahre alt und die bekommt nicht mehr das neueste WatchOS. Also sie bekommt ein neues WatchOS, aber sie bekommt viele Funktionen nicht mehr. Und das finde ich für eine Uhr, die man mit Durability verkauft hat, und das ist, also dieses 4 Jahre im Einsatz, ein relativ makelloses Display, und die Kratzer sind so kosmetisch, da würde ich sagen, kann man noch guten Gewissens als gebraucht verkaufen und nicht für Sammler und Liebhaber. Also ist in einem wirklich guten Zustand. Von der Hardware würde die Uhr noch eine Weile halten, aber von der Software wird sie jetzt nach 4 Jahren abgeschnitten. Und das zieht sich durch, auch Apple Intelligence Funktion, die, ich benutze gerade einen M2 Max als Prozessor und in meinem MacBook, und die neuen Apple Intelligence Funktionen kommen nicht mal mehr alle für, also sie kommen für M3 Max und aufwärts, und das ist echt wenig. Also da war ich ein bisschen überrascht.
Ja, da sind wir ja im Endeffekt schon bei der Frage, okay, aber wie viele von diesen Funktionen vermisst du wirklich, weil du sie im Alltag wirklich benutzen würdest?
Also was ich jetzt gemerkt habe, ich habe ja eine Sendung auf Englisch veröffentlicht, und auf Englisch ist die Sprachvervollständigung für Phrasen beim Tippen richtig, richtig gut. Also wenn ich eine E-Mail schreibe und ich schreibe auf Englisch, dann wird grau das Wort, also so halbtransparent das Wort eingeblendet, das ich gerade tippen könnte. Und wenn ich Tab drücke, fügt er das Wort an oder ganze Phrasen. Und das ist auch klug. Also ich hatte in einer Terminfindung gesagt, hier folgende 3 Termine kann ich dir anbieten. Und dann kam die Antwort, mir passt der Termin. Und dann habe ich zurückgeschrieben, alles klar. Dann richte ich für den Termin am, und dann hat es automatisch den Termin, den er gesagt hat, der ihm passt, vorgeschlagen, und dass ich den dann reintaben konnte, also dass ich bestätigen konnte, wir können dann direkt an dem Tag aufnehmen, den er in der E-Mail vorher bestätigt hat. Und das waren so Sachen, über die freue ich mich, dass sie funktionieren, weil sie machen, dass ich präziser arbeite, dass weniger Übertragungsfehler passieren, keine Typos bei der englischen Sprache und so weiter, und das ging gut. Und diese Proofread-Funktion und das Phrasing, das finde ich schon, also vor allem, wenn man in der Sprache konversiert, in der man sich gut unterhalten kann, aber wenig Schrifterfahrung hat, beziehungsweise ich schreibe selten Business-Texte auf Englisch, da ist das schon sehr cool zu haben.
Ja, dem muss ich dir zustimmen, weil ich benutze hier am Mac seit einigen Wochen KeyType. Das ist so eine wie heißt denn die richtige Version? Die heißt Cotypist. Ist so die App, und da gibt es eine Open-Source-Variante, KeyType, und das ist im Endeffekt eine App auf dem Rechner, die mit einem lokalen KI-Modell dann Textvorschläge macht, sodass man eigentlich im Endeffekt, wenn man irgendwo in einem Textfeld ist, nur noch anfangen muss zu schreiben und dann eigentlich nur noch Tab drückt, weil das Modell auch lernt aus dem eigenen Sprachstil.
Was ich super gruselig finde, ist, dass jetzt auch damit werben, dass Siri je nach Konversation deinen Stil imitieren kann und ich dann nicht nur App-intent sowas machen kann wie, hey Siri, bau einen Shortcut, wenn mein Zug nach Dresden verspätet ist, schreib Basti, um wie viel er verspätet ist, sondern dass es dann auch meinen Stil imitiert. Oh.
Hey Siri, stop.
Und da fühlt sie sich direkt angegriffen, jetzt die alte Siri.
Ja, da hat direkt im Hintergrund die Kiste aus Kalifornien gequasselt. Und lustig, dass sie sich hier einmischt. Übrigens, es gab keine einzige Erwähnung des HomePods in der ganzen WWDC.
Das stimmt, ja. Das haben sich Leute auch irgendwie im Vorhinein irgendwie anders vorgestellt, dass man sagt, man hat eine Home-Zentrale oder sowas mal so richtig. Weiß nicht, ob da jetzt noch irgendwas über die nächsten Tage rauskommt, aber meistens, wenn es in dieser ersten Keynote nicht so angesprochen wird, wenigstens, dann kommt da auch keine Detailänderung dazu. Ja. Aber im Grunde waren wir gerade auch noch bei diesen kleinen Features, die jetzt durch KI-Modelle im Hintergrund ermöglicht werden, die einfach so im Hintergrund einfach nebenbei funktionieren, sowas wie Dictation, ne? Dass das endlich mal sinnvoll funktioniert, so wie man es in ChatGPT und in diesen ganzen anderen Tools kennt, dass man einfach wirklich was reinlabern kann und dann kommt da vernünftiger Satz raus. Wenn man Nachrichten diktiert, dann spricht man ja meistens auch leicht anderes Satzbau, als wenn man es schreiben würde, und dass das dann gerade gezogen wird, eine richtige Nachricht abgeschickt wird. Das sind einfach so kleine Funktionen, und dass das nicht irgendwie erst an Server geschickt werden muss, sondern lokal auf dem Gerät funktioniert, wenn man ein entsprechendes Gerät hat natürlich, das ist schon ganz cool, das sind so kleine Features. Oder allgemein auch so unabhängig von KI, so Sachen wie, dass man endlich in Nachrichten mal Ladebalken hat.
Was,
da hatten wir drüber geschrieben.
Was hier auch für, also das ist ja wirklich das Deutschland-Feature. Es passiert so oft, dass ich in der Bahn irgendwas schicke und keine Ahnung habe, ob es da ist. Oder Leute mich dann einen Tag später fragen, warum schickst du jetzt das Foto?
Ja, ja. Also da hast du ja noch Glück, dass es einen Tag später dann angekommen ist. Ich hatte letztens erst das Phänomen, dass meine Schwester hat irgendwie von dem Kind eine Sprachnachricht abgeschickt und an meinen Schwager geschickt. Und da hatte sie halt irgendwie ganz komisches, ein wenig Netz oder fast gar kein Netz, und die Nachricht kam nicht durch. Und iMessage war auf dem iPhone dann irgendwann der Meinung, diese Nachricht einfach zu löschen, aus dem Chatverlauf komplett zu löschen, und dann war sie halt für immer verloren.
Ja, und das sind so Sachen, ich finde die Ladebalken sehr gut, aber das fällt in den großen Pott von, sie haben so viele Dinge angekündigt, bei denen ich mir gedacht habe, finally. Also ein paar Sachen waren dabei, die fand ich sehr beeindruckend. Sie haben ja angekündigt, dass jetzt sie sich nochmal dran gesetzt haben, um die Parallelisierung und um das Scheduling, also welcher Prozess passiert wann, welche Prozesse werden gebündelt, zu optimieren, und dass sie damit einige Effekte geschaffen haben. Sie haben angekündigt, AirDrop wird 80% schneller. Und das Ding ist, wenn AirDrop funktioniert, fühlt sich das ja bereits jetzt schon wie Magie an. Also
ja.
Da bin ich sehr gespannt, ob das dann auch wieder nur sowas ist von wegen, AirDrop ist 80% schneller, wenn es über ein Kabel stattfindet, während die komplette Kamera, das komplette Telefon gerade gekryokühlt wird. Aber Grüße gehen raus an die Donut-Batterie. I do not believe. Und also da wissen wir ja bisher nur die Zahl von Apple bis zu 80% schneller. Da ist, glaube ich, einheitlich der Ton ja hoffentlich auch bis zu 80% zuverlässiger. Das wäre ja ganz schön.
Ja. Ja, genau. Die Frage ist da ja, ob man das wirklich merken wird. Was man, denke ich, schon merken wird, ist sowas wie diesen Index, den Search-Index, den sie neu gebaut haben, den sie jetzt wahrscheinlich eh neu bauen mussten für diese ganze agentische KI-Geschichte, dass das mal ordentlich dann retrieved werden kann, also ordentlich durchsucht werden kann im Endeffekt. Und da frage ich mich auch, wie weit geht das? Geht das bis zur Suche im App Store, weil das wäre ja auch schon mal irgendwie ein Novum, wenn die ordentlich funktionieren würde. Aber das war auch in der Keynote der Punkt, wo ich gehofft habe oder so gemerkt haben, dass sie anfingen, mehrere kleine Dinge anzusprechen, die sie jetzt endlich mal gefixt haben, die sie endlich mal angegangen sind, endlich mal gerade gezogen sind oder gerade gezogen haben.
Equalizer für AirPods. Und endlich.
Ja, das sind so mehrere kleine Sachen. Und das war für mich auch der Punkt, wo ich dann gehofft habe, okay, wenn sie dann später beim Punkt macOS sind, dann sagen sie das auch für macOS. Und ich habe gestern schon geschrieben, dir auch, ich bin echt enttäuscht, weil das war, glaube ich, die weltweit erste Apple-WWDC, die macOS nicht als extra Talking Point hatte, als extra Abschnitt in dieser Präsentation.
Was ich ein bisschen schade fand, also generell merkt man, dass ein paar Produkte hinübergefallen sind. Sie haben ja auch für die Apple Vision Pro neue Dinge angekündigt. Mhm. Ein paar von denen fand ich sehr gut. Also ich glaube, dass dieses Flyover mit den 3D-Karten, die dann mit der Apple Intelligence auch nochmal optisch schöner gerechnet werden. Ich glaube, das ist ein, also nicht der System-Seller, aber wenn ich überlege, wie viel Spaß ich mit der Quest habe, mit der Google-API, und die ist viel ruckliger, die hat kein Raytracing, das ist auf einer weniger scharf auflösenden Brille, es ist Third-Party zusammengeklöppelt von einem Entwickler aus Rumänien, der ist irgendwie 16 oder mittlerweile vermutlich 18, und das, also damit hatte ich schon viel Spaß mit EarthQuest. Und wenn man von da kommt und überlegt, was kann Apple machen, wenn sie das mal wirklich machen wollten, kein System-Seller, aber ein starkes Für-Argument, wie die Brille mehr Spaß machen könnte. Und dann haben sie aber andere Sachen, wie zum Beispiel ein neues Environment, dass man jetzt einfach Polarlichter auf Island als Arbeitsumgebung haben kann, während man mit der Brille arbeitet, gar nicht angesprochen. Oder, was ich auch spannend finde, das haben sie nicht erwähnt, du kannst jetzt, wenn du die Vision Pro trägst, auf dein MacBook zugreifen, ohne dass es aufgeklappt sein muss. Bisher war das immer ein Punkt, dass du den Mac aufklappen musstest, um mit der Brille zu synchronisieren. Und jetzt kannst du das aus dem gesperrten Modus heraus. Und das finde ich rein security-technisch, was auch immer sie da machen werden, total interessant, dass ich in einem zugeklappten Modus irgendwie eine VNC-Verbindung mit meinem Gerät aufbauen kann und mich verifiziert einloggen.
Ich kann mir vorstellen, dass sie da so ein bisschen diese Technologie nutzen, die sie auch für das iPhone implementiert hatten zuerst, was es ja hier in den in der EU nicht gibt, dass man vom Rechner sein iPhone steuern kann, während es ja auch gelockt ist.
Genau, Screen.
Ich kann mir vorstellen, genau, dass sie da sozusagen das erst auf dem iPhone implementiert haben und dann das so ein bisschen mit rübergezogen haben, würde sich anbieten zumindest, weil die Betriebssysteme sind im Unterbau ja schon relativ ähnlich inzwischen und oder eigentlich fast schon immer gewesen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen daher kommt, dass sie gesagt haben, okay, jetzt können wir das noch mit und ja, mit der Apple Vision Pro rumzurennen und das MacBook hinten im Rucksack hängen zu haben, während man irgendwie noch nebenbei so einen Desktop irgendwie offen hat, wobei die können ja irgendwie nur gepinnt werden irgendwohin, ne? Ich glaube, die können nicht einfach so über allem drüber havern,
ja,
und immer so links dabei, ja, sein. Ich glaube, in der Praxis stelle ich mir das schon wieder geiler vor.
Als es was ist. Du machen kannst, ist den Travel-Modus anmachen, dann ist das Bild immer statisch vor dir. Das war ja am Anfang das Problem, wenn du im Zug gesessen hast oder im Flugzeug und du machst die Vision Pro auf und du fliegst aus deinem Interface weg. Und du konntest es in der ersten Version von Vision OS dann auch nicht einfach wieder zumachen. So, du konntest ein offenes Fenster, einen offenen Tab in New York City vergessen, während die Bahn bereits zum Flughafen fährt. Auf jeden Fall.
Beim Kundentermin dann ankommen und sagen, scheiße, ich habe die Fenster im Büro liegen lassen.
Ich habe das Fenster offen gelassen. Ja, aber so sehr wir darüber lachen, solche Features haben sie ja jetzt nachgepatcht und das fällt für mich in ein größeres Spektrum rein bei der aktuellen WWDC, wo ich mir die ganze Zeit gedacht habe, das ist cool, dass es funktioniert, aber ich werde da paranoid zum Thema Überwachung. Also man kann die aktuelle WWDC jetzt nämlich auch so erzählen, es gibt Third-Party-Access, für den dein MacBook nicht mal mehr aufgeklappt werden muss und man kann es kontrollieren. Siri indiziert alles, was du machst und denkt sich die Kontexte, die du haben möchtest. Das heißt, ein Geheimdienst kann theoretisch jetzt Pre-Crime abschnorcheln. Der kann jetzt sehen, oh, du interessierst dich neuerdings aber sehr für Experimente mit Sprengstoff und du hast hier zufälligerweise dir sehr intensiv diese Gebäude in der 3D-Flyover-Karte angeschaut. Vielleicht machen wir da mal einen Report. Und
ja, dann musst du es gar nicht mehr zentral korrelieren oder sowas und auswerten, sondern ist es schon vorausgewertet für die
und
Leute.
Und das ist, also diese Remote-Zugriffs-Feature, also wenn ich es könnte, würde ich gerne in der EU das iPhone-Screen-Mirroring benutzen, einfach aus den Convenience-Gründen, dass viele Dinge am iPhone einfach im Interface klein sind und ich sie gerne mit dem großen Interface vom Laptop aus ansteuern würde. Also einfach mit mehr Screen-Estate und besserem Zoom. Aber jetzt mal abseits vom Barrierefreiheitsanwendungsfall. Wir sind an den Punkt angekommen, dass alle deine Geräte remote accessed werden können, dass alle deine Geräte mit überwachen, was du tust und dass die Betriebssysteme, also sie haben kaum etwas mehr beworben als die Intelligenzfunktion. Das heißt, wenn du auf die verzichtest, dann wirst du jetzt die nächsten Jahre wenig Neues in deinem OS erleben.
Ja, also im Grunde war es ja einfach nur eine Apple Intelligence Keynote und keiner irgendwie WWDC richtig, wir machen jetzt mal alle Betriebssysteme hier ordentlich und neu, sondern es ging ja tatsächlich einfach nur um Apple Intelligence überall und fast ausschließlich. Und alle Neuerungen haben auch irgendwie damit zu tun, so mehr oder weniger.
Mit Ausnahme von der Altersverifizierung, aber auch da gab es dann wieder Dinge, die mit reingehen. Da hatten wir ja schon gemutmaßt, ob sie auf der GPU das machen werden. Apple Intelligence kann in Videocalls jetzt direkt so etwas wie Nudity erkennen und das so schnell und so früh, dass sie sagen, du wirst nicht mehr Nudity und Gore exposed werden, als Kind schon mal gar nicht, und als Erwachsener musst du dann bestätigen, dass du das sehen möchtest. Das heißt, die können jetzt sehr direkt erkennen, ob du gerade mit einem Finger, einer Wurst oder etwas anderem in Richtung Bildschirm wedelst.
Und ja. Also im Grunde haben sie das, was Apple mit, das, was Microsoft mit dem Recall schon mal angekündigt hat, einfach nur sehr, sehr schlau verpackt und jetzt auch angekündigt, weil anders machen sie das ja auch nicht. Ne? Wir hatten das schon mal, als wir über diese in macOS neue Funktion gesprochen haben, dass man überall Bilder auf Webseiten und sowas einfach Text markieren kann inzwischen. Das heißt, sie haben ja schon so eine Layer, die den Bildschirminhalt unter macOS und iOS die ganze Zeit scannt und darauf OCR macht im Endeffekt, ne? Auch wenn das technisch ein bisschen anders funktioniert. Und darauf hatten sie auch zwischendurch schon mal vor, so eine Detection Layer auf Nudity zu machen. Und dann hatten sie ja so einen halben Backlash bekommen oder so einen halben Shitstorm bekommen, wo sie dann auch erstmal einen Rückzieher gemacht haben und gesagt haben, okay, dann machen wir es erstmal nicht mehr. Wir haben jetzt erkannt, warum das eine schlechte Idee ist. Mhm. Und jetzt bauen sie es doch irgendwie wieder ein, stellen es vor, aber anders.
Ja, und ich glaube ihnen auch, dass sie es jetzt technisch besser aufgebaut haben, sodass ich da eher mit übereinstimmen würde. Also ich finde vor allem für Kinder das wirklich gut. Also dass du jetzt einfach nicht, also ich frage mich, wie gut das mit Drittanbieter-Apps funktioniert. Hatte direkt auch mit einem Freund darüber geschrieben, wie sehr Apple zum Beispiel Roblox jetzt in die Mangel nehmen wird. Mit so Erkennen von, hat gerade Kontakt mit jemandem außerhalb der eigenen Altersgruppe. Ich finde die Idee gut und ich finde die Idee für die Masse auch richtig. Ich selbst habe halt erlebt, als jemand, der mit 13, 14 im Chaos Computer Club Umfeld rumgehangen ist, also meine Eltern haben nicht verstanden, was ich da mache, weil die sich nicht in der Tiefe für Computer interessiert haben oder für Netzpolitik. Und dann sieht jetzt einfach nur von außen, ist es okay, dass dein Kind mehrere Stunden in der Chatgruppe verbringt, in der die anderen Mitte 20 bis Mitte 50 sind? Ich verstehe, dass das komisch rüberkommt und ich kann mir vorstellen, dass es viele solche Konstellationen gibt, die unproblematisch sind. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass im Wesentlichen dieses Feature mehr Harm Reduction ist, als dass es jetzt verhindert, dass Leute in andere Freundeskreise reinkommen. Also ich möchte doch, dass Eltern wissen, hier übrigens, dein Achtjähriger, der chattet gerade intensiv mit jemandem, der 48 ist. Dann ist das entweder, oh ja, das ist der Onkel und das ist völlig okay, kann freigegeben werden, oder das ist eine völlig unbekannte Person aus dem Internet, die meinem Kind gegenüber behauptet, auch 13 zu sein oder 8 oder was auch immer. Also ich sehe einen echten Vorteil in der Funktion. Ich sehe nur auch, dass Dinge dadurch verkompliziert werden, die nicht verkompliziert werden müssten. Und ich habe die Befürchtung, dass Eltern dann sich in einer falschen Sicherheit wiegen, von wegen, ja, das iPhone wird mich ja schon alarmieren, wenn was passiert. Und wir kennen alle das Internetnutzungsverhalten von jungen Menschen. Ab dem Moment, wo es dann irgendeine App gibt, die es schafft, durch einen Filter, durch einen Shader, was auch immer, durch Apples Nudity-Erkennung durchzukommen. Ich meine, der Grund, warum es Snapchat noch gibt, ist, dass sich dort Jugendliche und junge Erwachsene Nudity-Bilder hin und her schicken, von denen sie glauben, dass die temporär und flüchtig sind. So funktioniert das ja nicht. Also ich bin sehr gespannt, wie Firmen wie Snapchat compliant werden mit den neuen Jugendschutzauflagen und vor allem der Nudity-Erkennung.
Das stimmt. Allgemein denke ich mir die ganze Zeit bei diesen ganzen Jugendschutzeinrichtungen, es macht ja auch keinen, also zum einen cool, dass es eingebaut ist und dass man das einstellen kann, aber und ich finde auch gut, dass Sie mit erwähnt haben, dass Sie den Eltern noch Anleitungen mit dazu geben, wie man startet, wie man das Ganze konfiguriert, was es alles für Einstellungen gibt. Weil ich glaube, das ist auch der wichtigere Teil, dass man, was ich oft sehe, ist, dass Eltern hingehen und mich fragen, okay, was kann ich jetzt hier, ich habe ein Kind und ich möchte das alles zudungeln, dem Kind nichts erlauben. Aber das ist ja auch nicht der richtige Weg, sondern ich sage den Leuten dann auch immer, okay, ihr müsst schon sinnvollerweise mit dem Kind irgendwie drüber reden, warum das jetzt so eingestellt wird. warum man es so einschränkt und was da die Beweggründe dahinter sind, weil ansonsten, genau, ja, entweder die Kinder lernen nicht so richtig mit dem Medium umzugehen, ne, wenn die Kinder nie irgendwie Zugang zum Internet haben, dann haben sie nie so die Interesse dafür und um sich dafür zu begeistern, das kann später mal noch kommen, aber die Chance ist sehr gering und dann haben wir Leute, die sie sozusagen keine Medienbildung haben, wenn man es einfach nur verbietet und den Zugriff darauf komplett verliert und andererseits, wenn man alles offen hält, dann denke ich mir immer, okay, hat es uns geschadet? Das können die Hörer jetzt selber beantworten für sich. Ja, aber
mir hat das Internet geschadet.
Im Endeffekt ja. Ja, deswegen habe ich es ja auch gerade gesagt, dann können die Hörer jetzt selber beantworten, ob es uns geschadet hat. Jetzt sitzen wir hier im Podcast.
Ja, also ich meine, wir sind ja irgendwie da rausgefallen und interessieren uns jetzt für die Technik, aber wir sind ja auch, auch ein Bruchteil der Leute, die da rausgefallen sind. Also.
Ja, also zum einen das und zum anderen sehe ich trotzdem in dem Moment, wo man diese Möglichkeiten gibt, einfach nur alles zuzudongeln, denken viele, das was du auch gerade schon gesagt hast, okay, wir dongeln einfach alles zu und ich beschäftige mich nicht damit und das ist, glaube ich, der kritischste Punkt, dass man sich nicht damit beschäftigt, einfach alles zudongelt. Mhm. Das ist, glaube ich, die falsche Herangehensweise und dieses blinde Vertrauen dann in, die Technik macht das.
Ich fand den Ansatz, den sie gemacht haben, zu sagen, hier, dein Kind bekommt einen Account, der dann mit dem Kind wächst, fand ich interessant und gut und auch, dass sie gesagt haben, es gibt Funktionen, wie dann die App-Anbieter sich limitieren können und dann hatten sie unter anderem ChatGPT gezeigt und da war mein erster Gedanke, wenn sie jetzt mit OpenAI sowas entwickeln, dass OpenAI sagt, hier, wir haben im Modell als Pre-Prompt zum Beispiel Jugendschutz mit drin und du gibst jetzt deinem 13-Jährigen das Gerät und dann kann der 13-Jährige oder machen wir es noch drastischer, der 10-Jährige kann sich mit ChatGPT unterhalten und sagt, erzähl mir was über das Römische Reich. Und das, was ChatGPT erzählt, ist halt kinderkompatibel. Dann kann das sehr interessant sein und sehr edukativ. Wenn jetzt aber der 10-Jährige sagt, erzähl mir was über Bordelle im Römischen Reich, dann sollte ein entsprechendes Jugendschutzmodell sensibel genug sein, die einerseits nicht zu leugnen und andererseits nicht eine Erzählung aufzumachen, die nicht mehr kindgerecht wäre. Und da bin ich extrem gespannt, wie sie das intern regeln. Also sie werben ja aktiv damit, dass Apps jetzt granulareren Jugendschutz anbieten können. Und ich denke, das werden die Anbieter von sich aus auch machen wollen. Also ich denke, wir sind nicht weit entfernt von einem ChatGPT-Kids. Und dann hatte ich direkt einem Kollegen vorgeschlagen, ich sehe als Livestream-Projekt, ich richte einen völlig neuen Apple-Account ein, sage, das ist mein 10-jähriges Kind, klicke mich in OpenAI rein und führe dann so lange mit OpenAI eine Unterhaltung, bis ich jailgebroken bin, also bis ich es überlistet habe. Und bei Informatikern gibt es ja Capture the Flag als Event, also dass man versucht, in eine Infrastruktur reinzukommen und eine entsprechende Flag, ein Token zu erobern oder zu editieren. Und er schlug im Rahmen dessen vor, man könnte diesen Livestream dann Capture the Child nennen.
Es gibt ja auch hier diese Wikipedia-Challenge von einem Begriff so schnell wie möglich zum nächsten. Und dann ist einfach, wie schnell komme ich auf dem iPhone zu Porn?
Ja, also es gibt ja auch mathematische Auswertungen dazu. Ich glaube, du kommst in 3 Klicks von jedem Artikel zu jedem Artikel, allerdings mit der Einschränkung, dass du auf so Sachen wie die Länderlisten klickst. Also wenn ich jetzt von der Mondlandung zu Adolf Hitler kommen möchte und ich klicke auf Länder und dann klicke ich auf US American und dann klicke ich auf History in dem Artikel, dann bin ich halt bei der Mondlandung, weil die im Geschichtsartikel der Wikipedia steht. Aber wenn ich, also da gibt es verschiedene Modi, Wikipedia Golf, mit welchen Schwierigkeitsgraden man spielt, ob man die Sprache wechseln darf, ob man im selben Artikel bleiben muss und so weiter. Und ja, Wikipedia Golf ist ein großer Sport.
Und das für iOS, das wär's noch. Ja, nee, aber du hattest gerade schon gesagt, ich glaube, das ist auch eine Verantwortung von den Anbietern und da müssen sie sich so ein Stück weit auch auf die Anbieter verlassen, weil dieses Modell anzubieten, was für Kinder optimiert ist und was dann die Erkennung macht, ob jetzt hier und diese Filterung der Ausgabe sozusagen, das ist definitiv eine ChatGPT-Verantwortung und nicht von Apple, die im Endeffekt ja die Plattform anbietet. Mhm. Da müssen sie, das müssen sie, denke ich, irgendwie kontrollieren über den App Store. Dann kommen sie wahrscheinlich auch wieder mit, hier, guckt unseren wunderschönen App Store an, über den wir das alles kontrollieren.
Sie haben ja auch mal eine Zahl genannt, nämlich, dass Ihnen 1000 Apps die Stunde eingereicht werden. Und da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, weil, ja klar, ich reiche ja meine Apps in der Regel auch nicht nur einmal ein, sondern 3 oder 4 Mal, bis sie im Review durchgegeben werden und dann noch ein 5. Mal, wenn ich ein Update chippe und so weiter. Also, dass ihnen so viele Apps eingereicht werden, heißt ja nicht, dass so viele neue Apps kommen.
Und ich denke, dass auch die Zahl ist auch gestiegen, so ein bisschen durch das ganze
Vibe-Coding. Ich nehme an, massiv. Aber
Ja. Ich denke, das werden sie merken. Also das merkt man ja jetzt auch in den Release-Zeiten. Die waren jetzt noch nie so super gut. Und die Review-Zeiten, aber die sind ja jetzt gerade auch in die Höhe gestellt.
Wie gesagt, der große Fokus auf Kindern den Zugang sinnvoll kontrollieren. Dann haben wir den großen Aspekt mit der Apple Intelligence und mit Siri AI. Und dann ganz viele Dinge, die so im Randbereich stattfanden, wo du und ich uns gefreut haben, wenn sie über die Beschleunigung, über Equalizer für die AirPods und so weiter geredet haben. Und alles in allem hatte ich dir geschrieben, ich war die erste halbe Stunde sehr zuversichtlich. Ich meine, alles, was sie zu Mac gesagt haben, ist, also ich hatte dir auch geschrieben, geil, Apple macht jetzt LSD, weil sie diese ein VW-Bulli mit Hippies und Flügeln fliegt durch Kalifornien und alles sieht aus wie die psychedelischen Animationsfilme von den Beatles. Und dann sagen sie, und hier, das neue macOS heißt Golden Gate, wo sofort in all meinen Chatgruppen haben Leute entweder geschrieben Golden Shower oder Golden Piss. Und Marques Brownlee hat ja auch gesagt, das ist jetzt the Golden Gate to your Golden Cage. Also du bist jetzt einfach gefangen. Aber kann ja auch schön sein in der Bay Area.
Ja, also allgemein, sie hatten ja auch die ganze Zeit diesen Stop-Motion-Effekt oder diesen Cut, wo man, ach Gott, jetzt überlege ich gerade, ich wollte nochmal nachgucken, wie das heißt, aber wo man ein Objekt im Vordergrund hat und dann wird es so gecuttet, dass man im nächsten Shot das gleiche Objekt immer wieder im Vordergrund
hat. Genau, so dass sie Fotos von einem und demselben Objekt übereinander gelegt haben und dann so ein Pattern-Matching hatten, also dass sie dasselbe Uhr-Interface aber in ganz vielen Uhren an ganz vielen verschiedenen Armen fotografieren und dann so übereinander legen, dass der mittlere Punkt, wo man das Interface sieht, sich nicht bewegt, sondern nur alles drumherum. Ja, der Effekt wird einen Namen haben, aber genau das ist, finde ich, einerseits ein sehr TikTokiger Effekt und andererseits hatte ich das Gefühl, sie haben ein bisschen zu wenig Bilder für den Effekt gehabt.
Flashcut heißt das, Flashcut, ich muss das direkt nochmal nachgucken. Ja, also das hatte ich auch zum einen, also ich fand es komisch gemischt, weil sie hatten zum einen diesen Flashcuts oder diesen
Stop-Motion-Effekt fast bei
Pisshunde.
Wie haben Sie mich gerade genannt?
Sie hat diesen Effekt zum einen, sie hat diesen Effekt für Bewegungen, also irgendwie Kamerafahrten, aber auch für Objekte sind im Vordergrund und der Hintergrund ändert sich. Und diese Mischung war irgendwie ein bisschen wild, weil immer bei den Bewegungen hat man dann gedanklich smooth Bewegungen erwartet, aber dann war es so ruckelig und dann hat man kurz gedacht, okay, ist mein Stream gerade schlecht, blöde Bitrate oder sowas. Und dann haben sie irgendwie entschieden, sie hatten zu wenig Bilder und sie fangen an, so ein bisschen zwischen diesen Bildern hin und her zu morphen, um es smoother aussehen zu lassen. Das ist lustigerweise nicht überall, sondern nur bei verschiedenen Szenenwechsel, wo dann das eine Bild in das nächste Bild so übermorpht. Und spätestens das sieht komplett komisch und billig aus. Ich weiß nicht, das war die erste Keynote, die für mich wirklich so aussah, als also wo ich gesehen habe, okay, die ist auf einem iPhone gefilmt.
Made with Apple Playgrounds.
Ja, also so sah sie fast ein bisschen aus. Ne? Bei den anderen Keynotes von Apple, egal welche, war es immer noch so, dass ich gesagt habe, okay, krass, hätte ich nicht gesehen, dass das mit einem iPhone gefilmt ist. Aber hier definitiv.
Aber auch das, sie haben angekündigt, dass Image Playgrounds jetzt realistischer werden soll, indem sie aber ganz viel davon online auslagern und dann ist man limitiert, wie viel man machen kann. Muss ich ganz ehrlich sagen, interessiert mich nicht wirklich. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich benutze generative Bilderzeugung im Alltag an einem ganz speziellen Use Case und ansonsten gar nicht. Nämlich, wenn ich die Cover zusammenbastel, zum Beispiel heute. Ich habe das Interview über PhyFox, die Physik-App fürs Handy, veröffentlicht und der Gast hat mir ein Foto von sich geschickt, wo ein Ärmel links abgeschnitten ist. Also es fehlen noch so vielleicht in echt 3-4 Zentimeter Ärmel. Und damit ich ihn nicht irgendwie hinter ein Namensschild quetschen muss oder so, habe ich mit generativer KI den Ärmel ausgefüllt. Und das geht super. Da habe ich aber auch nicht das Gefühl, groß was zu betrügen, weil da gehe ich davon aus, der Arm geht so weiter, wie er angefangen hat, in einem einfarbigen Hemd. Aber das, was Apple angekündigt hat mit ihrer generativen KI, das fand ich auch bei dem Reframe, das hatte irgendwie alles was von, du kannst deinen Augen nicht mehr trauen, aber das ist gut so. Denn es passiert ja im Private Cloud Compute.
Ja, also generell muss jeder selber entscheiden, ne, wie er diese Funktion nutzen möchte und wie er die findet. Ich selber stimme dir zu, ich gehöre auch eher zu der Personengruppe, die sagt, naja, muss ich jetzt nicht haben, verfälsch so ein bisschen das Bild. Dann sieht das Bild halt beschissen aus, aber es ist wenigstens echt. Aber ja, dann gibt es halt, ich weiß nicht, so rausretuschieren von Leuten oder Objekten aus Bildern sehe ich irgendwie nochmal anders als das komplette Reframing des Bildes.
Ja, vor allem ich verstehe, dass es dafür auch einen Grund gibt. Ich mache ein Foto und mir fällt es später auf, oh, also hier Beispiel, ich war vor ein paar Wochen ja in Regensburg auf einer Konferenz, habe einen Kollegen fotografiert, wie er vor einem Graffiti lustig posiert hat und jetzt sieht man später, oh, auf dem Bild, da liegt unten hier so ein Coffee-to-go-Becher. Dass ich den anklicken und rausretuschieren kann und dass das Bild dadurch weniger vermüllt aussieht, finde ich, ist jetzt noch nicht ein völliger Betrug der Realität. Dass ich aber im Zweifel den kompletten Kollegen rausretuschieren könnte, das finde ich wiederum verdächtig.
Ja, auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, okay, es ist ja jetzt kein komplett neu generiertes Bild, sondern es ist ja wirklich nur ein Reframed-Bild. Das heißt, man hat zum einen das Original meistens dann noch, sei denn man löscht es explizit, und das Hauptobjekt des Bildes bleibt ja erstmal noch gleich und die Situation bleibt gleich. Ne? Als Foto, als Erinnerung an diese Situation, wenn ich so drüber nachdenke, ist es gar nicht schlecht, die Funktion, dass man sagt, kann, okay, diese Situation kann man dann irgendwie nochmal ein bisschen ansehnlicher machen oder sowas oder Erinnerungen irgendwie nochmal sinnvoll aufbewahren.
Oder ja, weil bei diesem Reframe, dass man aber einfach nochmal komplett ändern kann, aus welchem Winkel man das Foto gemacht hat, ich weiß nicht, da ist es mir zu generativ. Das finde ich nicht. Also, es wird bestimmt den Moment geben, wo ich mir denke, hätte ich das Foto einen Zentimeter weiter rechts geschossen, wäre es schöner zentriert und da muss ich es nicht croppen. Aber es wird nicht den Moment geben, dass ich mir denke, boah, viel schöner wäre das, wenn ich jetzt nochmal auf Augenhöhe mit meinem Protagonisten viel, viel höher oder viel, viel niedriger das Ganze gemacht hätte. Das finde ich irgendwie, das ist mir suspekt.
Ja, also ich glaube, es ist ja eh keine Funktion für irgendwie Leute, die professionelle, in Anführungszeichen professionelle Fotos mit dem iPhone machen, ne? Die jetzt explizit losgehen mit dem iPhone und sagen, ich mache jetzt Fotografie. Gibt es ja Leute, weil inzwischen kann man das ja echt gut machen, ne? So ein paar Linsenadapter noch mit drauf und die richtige Kamera-App und dann kann man ja echt gute Fotos machen, aber das sind ja nicht die Leute, die dann diese Funktion nutzen, sondern das ist ja so für
Casual, ja, das ist für narzisstische Eltern, die im Nachgang das den kompletten Urlaub neu gestalten müssen oder die dem Partner sagen, du kannst ja gar nicht fotografieren und dann alle Fotos minimal schieben müssen, um das Gefühl zu haben, sie besser, besser gemacht. Deutsche Sprache. Aber ich glaube.
Ja, so, es sollte in ihr Hobby sein, meinst du es nicht?
Ich glaube, damit haben wir die WWDC erstmal ganz gut umrissen. Und wir werden ja jetzt die Tage mit den Vorträgen noch sehen, wenn da interessante Dinge rausfallen aus Programmiererseite mit App-Intent und dem Vibe-Coden von Shortcuts, Kurzbefehlen und so weiter. Auch, dass sie jetzt Vibe-Coding für Safari-Extensions anbieten. Nachdem ich mich da ja komplett abbreche, Safari-Extensions über den regulären Weg zu bauen. Und das liegt nicht daran, dass ich nicht programmieren könnte. Ich habe schon viele iOS-Apps geschrieben, aber Safari ist nochmal ein Sack voll Schmerzen. Da bin ich sehr gespannt, was ihr Vibe-Coding für Extensions können wird.
Ja, da bin ich auch gespannt, vor allem, weil du musst ja eigentlich aktuell immer direkt am Mac eine Mac-App bauen, damit du dann dort eine Safari-Extension bauen kannst, damit du die in Safari reinhängen kannst. Und es ist alles, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen Pain in the Ass. Bin ich auch gespannt, wenn das einfacher wird, ist definitiv gut.
Sie haben den Cron-Job neu erfunden, dass man jetzt benachrichtigt werden kann, wenn sich auf einer Website was ändert. Bin ich sehr gespannt, wie robust das ist. Und ich sehe jetzt auch schon wieder, dass man als Geschäftsmodell dann irgendwann Notify Me Plus oder Notify Premium einführt, dass Leute, die nur standardmäßig sagen, hier informier mich, wenn die Konzertkarten rauskommen, dass die dann innerhalb der nächsten Stunde informiert werden und wenn du vorher einen Dollar einwirfst, bekommst du in der Sekunde, in der es sich verändert, von dem Crown Job dafür, dass du dann die Rechenleistung bezahlst, sofort Bescheid gegeben. Also ich sehe da schon wieder einen Ansatz für Entitification und Ich hoffe einfach, dass sie da wirklich liefern, was sie versprochen haben, denn das sah ganz cool aus.
Ja, das, also generell kann man ja sagen, wenn das jetzt so kommt, dann sind sie wenigstens erstmal an dem Punkt, den sie vor 2 Jahren angekündigt haben. Wie gesagt, es sieht jetzt erstmal so aus, als wäre das auch realistisch, weil es die technischen Hilfsmittel dafür definitiv gibt. Und wenn man sich das so anschaut, weiß man so als technisch versierte Person schon, okay, so und so haben sie es wahrscheinlich umgesetzt und dann haben sie das aber bestimmte Teile davon noch optimiert. Man muss ja auch sagen, so in dem Level hat man es wahrscheinlich auf einem anderen Betriebssystem auch noch nicht gesehen. Also Google hat da jetzt auch schon einige Sachen für Android angekündigt, aber auch nicht so auf dem Level oder auf dem Niveau. Von daher mal gucken, ob das dann wirklich so kommt. Aber wenn das kommt, dann freue ich mich auf spätestens nächstes Jahr, dass dann bei macOS mal wieder was passiert, weil wir brauchen definitiv Stabilitätsverbesserungen auf macOS und auf iOS.
Kommen wir zu der wichtigen Digitalkonferenz, die jetzt gerade ihr Event hatte, es war die GPN, die Gulasch-Programmiernacht. Und ich habe dieses Jahr wirklich viele gute Talks gesehen. Also in einer Dichte, wo ich mir gedacht habe, so sehr hat das Programm schon lange nicht mehr gezimmert. Einen Vortrag, den ich sehr unterhaltsam fand, den ich den ganzen Bash- und Linux-Nerds hier in der Community ans Herz legen und auch denen, die die Command-Line nur benutzen, aber nicht so super Fans sind, Es gab einen Vortrag, wo der Lehrer unter anderem dabei war. Das ist ein Herr aus Österreich, der dafür bekannt ist, dass er in seinen Talks Mannerschnitten verteilt, wenn Leute kluge Fragen stellen oder überhaupt, wenn es eine noteworthy Interaction gab. Und der hat einen Vortrag gehalten mit dem Titel Die drei Klammern, sowie die drei Fragezeichen, aber es waren dann halt die drei verschiedenen Klammern, also die eckigen, die geschwoffenen und die runden Klammern. Der Talk heißt Die drei Klammern und die Bash. Und da führen drei absolute Pro-Anwender, die da mit sehr viel Herzblut seit vielen Jahren drinstecken, als es noch Unix war und weit weg von Linux, zeigen dann so Dinge wie Iterierung in der Bash oder was genau nicht geht. Also ganz lustig fand ich, wenn du ein Verzeichnis von klein a zu groß z iterieren lässt, also einmal den kompletten ASCII-Space dadurch, dann wird ein ASCII-Zeichen in der Shell nicht geplottet.
Mhm.
Und zwar der Backslash.
Oh.
Weil die Shell den ja als Leerzeichen interpretiert.
Ja. Okay. Ich muss den Vortrag definitiv auch nochmal schauen.
Und das haben sie live auf der Bühne vorgeführt und erzählt. Und es war schön zu sehen, von wegen, da ist ein Raum voller Nerds und drei Leute, die wirklich tief im Thema drin sind, zeigen sich gegenseitig ihr viel zu kompliziertes Werkzeug und dann auch so Sachen wie, jetzt könnte man ja die Manpage lesen, aber das ist ja zu aufwendig. Weiß es denn, wer im Publikum? Und sehr, sehr unterhaltsamer Vortrag, der echt Spaß gemacht hat und wo ich auch wieder so ein Community-Gefühl hatte, von wegen, das sind meine Leute, die sich da in sowas völlig reinnerden können. Dann gab es einen sehr schönen Vortrag zu Glocken. Und zwar hieß der Vortrag von Ulf Grabert, Vortrag über Glocken. Der Name ist Programm. Der Herr ist Glockengießer und ich glaube auch Schmied und spricht darüber, wie Glocken in Glockenspielen, in Kirchen, in der Schifffahrt und so weiter hergestellt werden, von einfachen gefrästen bis hochaufwendig gegossenen und wie dann die Glocke an den Ton angepasst wird und sehr viele interessante Dinge, die ich nicht wusste und dafür, dass es so ein nischiges Thema ist, ich war völlig hooked, vor allem auch, wenn er dann über so Sachen erzählt wie Geheimwissen, dass dann einzelne Glockengießereien gebildet haben, aber nicht weitergeben wollen und dass dann, wenn einfach sich über 20 Jahre die Verfahrenstechnik geändert hat oder die Auftragslage, dann ist das halt weg. So, dann ist man wieder an dem Punkt, dass man weiß, wir konnten mal diese Glocke herstellen und die konnte mit so und so viel Material so und so klingen, aber wie das geht, keine Ahnung. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil ich da nie groß drüber nachgedacht habe. Und für mich sind Glocken so eins der Geräusche, dass manchmal stören sie mich, vor allem wenn man ungünstig in einem ungünstigen Winkel wohnt. Als ich mit Matze beim Debütkonzert von Dark war, waren wir bis spät abends auf dem Konzert und am nächsten Morgen früh Luftlinie 60 Meter zum Glockenturm. Da wurde man ganz schön geweckt. Aber ansonsten bin ich eigentlich eher Fan von dieser Kulturtechnik, das Glockenbimmeln. Und ja, das fand ich sehr interessant. Das war ein sehr nerdgerechter Vortrag, der sehr gut in die Tiefe ging. Und was ich auch noch pitchen möchte, wie man richtig Löcher gräbt. Das ist ein Vortrag von Couchsofa. Den kannte ich, weil er all die Jahre in der Lounge DJ-Sets aufgelegt hat. Und ja, da kannte man sich halt irgendwie flüchtig von, oh, der große Mann mit den Locken macht die gute Musik, die man gut im Hintergrund hören kann. Und jetzt redet er in seinem Vortrag über seinen Dayjob, der irgendwas mit Tiefbauingenieurwesen ist. Und erzählt über so Schwierigkeiten von, wir möchten ja eine U-Bahn-Station bauen. Das Problem ist, die soll nah da sein, wo Leute wohnen. Das heißt, da sind bereits Keller, da sind bereits Leitungen, da sind bereits Kabel und da ist vielleicht noch Grundwasser. Wie machen wir denn jetzt hier ein Loch, ohne dass der Verkehr völlig lahmgelegt wird? Und wie stellen wir sicher, dass dieses Loch dicht genug hält? Und wie baut man das Loch so, dass dann auch Scherkräfte von den Wänden wegen einem Gebäude, das daneben dem Loch steht, nicht reinwirken? Und wie stellt man denn jetzt noch einen Kran in die Nähe des Lochs, ohne dass es einstürzt? Das war sehr interessant, sehr nerdig und Achtung, ging sehr in die Tiefe. Und wie gesagt, die diesjährige GPN-Gulasch-Programmiernacht hatte wirklich einige Talks, bei denen ich wirklich, wirklich begeistert war. Und da ist einiges auf meiner Liste gelandet. Und dafür, dass das so ein Regional-CCC-Event ist in Karlsruhe, könnte man ja immer vermuten, dass sie Schwierigkeiten haben, einen guten Fahrplan hinzubekommen. Aber da waren echt Hochkaräter dabei. Da gibt es einige interessante Dinge nachzuschauen.
Ja, ich habe da auch noch einige, ich habe leider noch nicht so geschafft, so viele Vorträge danach zu gucken, aber ich habe auch noch ganz, ganz viele auf der Liste, also hier die Spotify Yourself und so, es gibt, also wirklich durch die Liste durchscrollen, ist, es ist sehr zu empfehlen.
Den Spotify Yourself Vortrag habe ich auch geschaut, da zeigte er, dass man ja wegen der DSGVO-Anfrage kannst du den kompletten Wust, was Spotify über dich weiß, bekommen. Und da stehen dann auch so Sachen drin, wie zu welchem Zeitpunkt du welchen Buchstaben in die Suche eingetippt hast. Also nicht Basti hat nach B-Seite gesucht, sondern Basti hat B getippt, Basti hat Minus getippt, Basti hat S getippt, Basti hat A getippt. Und das immer mit Timestamp und das war wirklich gruselig.
Ja, also die benutzen das wahrscheinlich dann auch irgendwann mal, um das nächste Modell in Apple Intelligence zu trainieren.
Ja klar, die benutzen das, um zu lernen, wie du dich vertippst, welche Bands werden oft falsch geschrieben, wo werden oft die Namen korrigiert und so weiter. Aber schon sehr suspekt.
Ja, und dann werden sie die Daten wahrscheinlich auch gut verkaufen können. Ne? Also so Knowledge über solche Dinge kannst du wahrscheinlich gut irgendwo verkaufen. Ja,
wenn eine Taylor Swift überlegt, wie soll mein nächstes Album heißen, und dann geht ihre Marktforschungsagentur zu Spotify und Spotify sagt, übrigens, bei dem Errors-Album, da haben in Deutschland 5% aller Nutzer ein Ä statt ein E an den Anfang geschrieben. Also nenn dein nächstes Album doch vielleicht nicht wie ein Umlaut. Und auf einmal macht sie wieder 5% mehr Aufruf, weil die Leute sofort das Album finden. Also solche Daten haben ja einen Wert, aber es ist völlig absurd, dass es diese Datenerhebung gibt.
Ja, das definitiv.
Weiter in der Liste. Ich habe ein Interview gegeben während der SCAPCON. Und zwar habe ich mit Sinan von Sinans Woche gesprochen über KI. Und er ist ziemlicher Optimist. Und ich bin ja doch, sagen wir mal, Skeptiker, was das ganze Thema angeht. Also ich benutze sie, ich sehe ihre Potenziale, aber ich sehe halt auch ihre Risiken. Da haben wir 45 Minuten miteinander gesprochen und ich glaube, wenn man Krasse Links, den Podcast mit Michael Seemann hört und wenn man auch interessant hört, dann ist da wenig Neues bei. Aber wenn man mal aus Anwenderperspektive eine Dreiviertelstunde darüber reden möchte, welche Probleme entstehen denn mit dem aktuellen KI-Hype, dann möchte ich hier völlig, völlig schamlos meinen eigenen Vortrag, also mein eigenes Gespräch, mein eigenes Interview empfehlen.
Ihr hattet ja auch letztes Jahr nach der Skep schon mal so ein kurzes Gespräch gemacht, wo ihr deinen Vortrag durchgegangen seid. Die Themen von deinem
Vortrag? Das war ja mit Holger Kreimeier, der mich als Werbeaushängeschild für die SkepCon selbst interviewen sollte. Sinan, mit dem hatte ich damals meinen Vortrag komplett geschaut als React, als der online kam.
Ja, genau, das meinte ich. Genau. Ja,
nee, weil hier reden wir über das Thema KI, das ihn interessiert, eine Dreiviertelstunde und nur sehr peripher über meinen Vortrag. Mein Vortrag befasste sich ja fast gar nicht mit KI. Ich habe auch eine lokale Aufzeichnung von dem Vortrag, aber ich hatte mit den Veranstaltern gesprochen, die haben gefragt, ob ich das veröffentliche, wenn sie das offizielle Video veröffentlichen, haben mir dann aber auch zugesagt, dass das nicht mehr so lange dauern wird. Das heißt, da hoffe ich, in ein paar Wochen den Vortrag auch online stellen zu können.
Sehr gut. Jo.
Dann weiter in der Liste. Ich habe was.
Wo wir gerade bei Löchern waren.
Ja, wo wir gerade bei Löchern waren. Es gibt ein Instagram-Exploit. Und ich habe den hier mit reingetan. Der Blogartikel ist übertitelt mit The New Instagram Exploit is the Goofiest I've Seen.
Ja, das trifft es ziemlich gut. Ich habe, es gab auf X so ein kurzes Video, was dort irgendwo jemand gepostet hat, der einmal kurz zeigt, wie das funktioniert. Abgesehen davon, dass da goofy Musik im Hintergrund passiert, ist dieser Exploit einfach wild.
Das Ding ist,
kann man sagen.
Also mittlerweile ist er geschlossen, aber Instagram bzw. Meta hat darauf vertraut, dass sie viele Anfragen ihres Kundensupports ja auch mittlerweile mit KI lösen können. Und wenn du das hier durchliest, also man hat wirklich das Gefühl, da sind keine Erwachsenen mehr im Raum. Mark Zuckerberg ist nur noch damit beschäftigt, Rinder zu züchten und kommt nicht mehr dazu, seine KI weiterzuentwickeln. Wenn man dem Support Dinge geschrieben hat, die für das KI-Modell plausibel waren, ist man am zweiten Faktor vorbeigeschickt worden und konnte sein Passwort zurücksetzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Account angelegt habe, einen E-Mail-Account, der so etwas geheißen hätte wie bandemailbseite@gmail.com und ich hätte einen VPN gehabt, mit dem ich in Dresden raustunnel und ich hätte dem Instagram-Support geschrieben, hey, wir sind die Leute hinter dem Account B-Seite offiziell, wir können uns nicht mehr einloggen, wie machen wir das jetzt? Und ich hätte Glück gehabt, dass ich an den AI-Agent gerate, dann hätte der geschaut, die IP-Adresse ist aus dem Raum, wo du dich sonst anmeldest. Der Name in der E-Mail-Adresse passt zu dem Namen für den Account, ich habe das anfrage. ja, dann lege ich mich doch einfach auf den Rücken, stelle mich tot und gebe dir den Reset-Link an die neue E-Mail-Adresse.
Ja, also man konnte einfach im Chat eine andere E-Mail-Adresse für den Reset eines Accounts
angeben. Das ist so das bescheuert, dafür würde ich, also wenn du das im Informatikkurs 10. Klasse vorschlägst, würde ich dich auslachen und sagen, denk nochmal nach, ob da ein Fehler drin sein könnte. Aber wenn du das als Milliardenunternehmen so implementierst, also wirklich, da gehört großflächig die Security-Abteilung gefeuert.
Ja, also das sind so Sachen, wenn wir in der EHK bei den Prüfungen dann Leute entwickeln irgendwas und danach haben sie die Verteidigung, dann fällt den Prüfern so etwas auf, dann unterhält man sich drüber und sagt, ja, okay, jetzt weißt du es ja, ne? Beim nächsten Mal musst du da ein bisschen drüber nachschauen. Wenn das ein echtes Projekt ist, dann ne, guckst du da nochmal drüber und lässt das abnehmen. Oder holst du dir dann nochmal einen Security-Typen dazu. Holst du
nochmal einen Schlag vom
aber,
Kopf. Also wirklich.
Dass man, ja, dass man das dieses System überhaupt so designen kann, dass dieses KI-Modell das kann, das ist ja schon das Beeindruckende, muss man ja eigentlich
ich
sagen.
Ich fände das vor allem als Third Factor nicht mal schlecht, dass du mit dem Support schreibst und der Support schreibt dir automatisch, ja, aber warum bist du denn gar nicht in der Region, aus der Account sonst betrieben wird und warum hast du nicht die E-Mail-Adresse? Dass man dann sagen kann, oh ja, ich war auf meinem Privathandy und nicht auf dem Diensthandy eingeloggt, my fault, jetzt mache ich es richtig. Geschenkt, als dritter Faktor, als wir verfeinern deine Anfrage, okay, aber ja. als Master Key, der den zweiten Faktor aushebelt und einfach die Nutzerdaten in der Datenbank überschreiben darf, das ist doch bescheuert.
Also sie tut ja nicht nur den zweiten Faktor aushebeln, sie hebelt ja alles aus, weil du kannst einfach eine ganz andere E-Mail-Adresse nehmen. Ne? Also das ist ja, das hebelt ja nicht nur den zweiten Faktor aus, das hebelt ja alle Credentials aus.
Was ist ein zweiter Faktor wert, wenn man ihn umgehen kann? Nix.
Ja, genau, also dass man das System so designt, weil rein theoretisch sollte es technisch gar nicht möglich sein, dass dieser zweite Faktor, egal durch einen KI-Agenten oder durch ein anderes automatisiertes System, über einen Button ausgelöst oder durch einen Mitarbeiter, es sollte technisch nicht möglich sein, dass dieser zweite Faktor an eine andere E-Mail-Adresse als die, die im Account hinterlegt ist, geschickt werden kann. Das sollte einfach nicht gehen, das sollte nicht machbar sein. Und dass man es geschafft hat, das zu implementieren, dass es geht, das ist beeindruckend, muss ich sagen.
Also da fragt man sich doch auch, Wie kann man so etwas nicht nur pitchen, sondern umsetzen? Haben die kein Testing? Also ist es wirklich zu groß, als dass da noch jemand selber denkt und programmiert? Oder ist es, also es fühlt sich fast wie ein absichtlicher Angriff an von innen?
Also ich glaube, sie haben schon die Idee gehabt, dass man diesen KI-Agenten relativ großzügig Zugriff gibt, damit er auch sinnvoll überhaupt Sachen erledigen kann, weil ansonsten sagt er, das ist ja so ein bisschen das Problem von diesen ganzen KI-Bots, dass sie dann relativ schnell sagen, okay, ich muss dich hier an den Menschen vorwarten, nicht wirklich Probleme lösen können selber. Und dass man, ich verstehe die Entscheidung, dass man sagt, okay, dieser Bot soll so viel Berechtigung haben, dass er wirklich aktiv Probleme lösen kann.
Ich bin letztens in genau das Problem reingelaufen, dass ich innerhalb von kurzer Zeit zwei neue Adressen in meinen Amazon-Account angelegt habe. Eine, wo ich mich gerade vor allem aufhalte und eine für einen Gast, dem ich ein Mikrofon zuschicken möchte. Und dann habe ich innerhalb von kürzester Zeit an zwei neu angelegte Adressen mehrere Dinge gekauft. Und daraufhin hat Amazon erstmal gesagt, wir flaggen deinen Account wegen verdächtig. Und dann lande ich im Kundensupport-Chat. Der Kundensupport-Chat ist völlig unzureichend, sagt, ja, kein Problem, kümmern wir uns in den nächsten 24 bis 48 Stunden, hat sich wer bei dir gemeldet, das Problem ist gelöst. Bin ich genervt, denke mir, na gut, dann können die mir das halt nicht sagen, meldet sich irgendwann ein echter Mensch bei mir. 48 Stunden später nichts, ich schreibe wieder dem Support, es passiert nichts. Also es kommt das Gleiche mit, in 48 Stunden melden wir uns bei dir. Dann habe ich angefangen, die freundlich zu beschimpfen, warum mir denn das zweite Mal der Support das Gleiche sagt und nichts passiert und überhaupt. Bis ich dann irgendwann gedacht habe, na gut, was soll's, rufst du halt an. Dann hast du das nicht schriftlich, aber dann kriegst du vielleicht Menschen an die Strippe. Und das Erste, was mir die Frau aus dem Callcenter sagt, ist, ja, das sind Chatbots, die dürfen nichts. Warum gibt es die denn dann?
Naja, genau, um halt so die erste Welle halt abzufangen, ne, so ein bisschen. Von daher, ich verstehe die Entscheidung, aber dass man dann, ach, das ist das Problem von diesen automatischen Agenten-Bots, wie man sie jetzt auch immer nennt, von diesen KI-gestützten Systemen, ist ja, dass du bei der klassischen Entwicklung implementierst du erstmal nur die Funktionen, die du wirklich implementieren möchtest. Und dann gibt es ein paar Bugs, die du fixst. So. Und dann hast du aber wirklich nur das implementiert, was es können soll. Diese KI-Modelle können ja erstmal alles und du musst dann denen die Berechtigung wegnehmen. Du musst dann jede einzelne Eventualität abdecken, was das jetzt schief gehen könnte. Und das kannst du halt im Endeffekt nicht. Ne? So wird das jetzt hier passiert sein. Aber deswegen darf man halt dieses, also diesen System nicht so designen, dass sowas passieren kann. Man muss halt mit der Eventualität rechnen, dass man an irgendeinen Fall nicht gedacht hat. Das unterscheidet sich halt von der klassischen Programmierung, wie wir es bisher kennen. Und das ist aber auch der Mehrwert von diesem System, aber man muss halt aktiv damit rechnen.
Und wie gesagt, goofiest Tech, ich hätte das nicht von Instagram erwartet. Ich hätte gedacht, dass die, also die werfen mit so viel Geld um sich, sowas darf da nicht mehr passieren.
Ja.
Aber jetzt gibt es eine gute Verteidigung, wenn das nächste Mal irgendwem anders das System gehackt wird, dass es sagen kann, ja, aber Instagram ja auch.
Ich bin mir sicher, dass die da irgendwelche KI-Agenten beim Entwickeln verwendet haben von diesem ganzen System und dass sie auch irgendwelche IT-Security-Agenten benutzt haben, die dann über dieses ganze System geguckt haben und gesagt haben, ja, ja, hier ist schon alles sicher und sich darauf so ein bisschen gestützt haben. Aber daran sieht man halt, okay, ja, ist es halt nicht. Mhm. Ne? Die Dinger können irgendwie Security-Bugs finden, aber das heißt nicht, dass da keine drin sind.
Mhm. Apropos was ganz anderes. Der Hörer Christoph hat den Podcast hier großzügig unterstützt. An der Stelle möchte ich Danke sagen und nochmal darauf hinweisen, wenn ihr diesen Podcast gerne hört und euch darüber freut, dass er werbefrei ist, dann freuen wir uns über finanzielle Zuwendung. Das tun immer mehr Leute und das ist wirklich großartig. Und also wir kommen langsam an den Punkt, dass es sich nicht mehr wie völliger Selbstbetrug anfühlt, dass ich für diesen Podcast so viel Zeit aufwende. Wir sind immer noch weit weg vom Mindestlohn, aber wenn euch gefällt, was ich hier mache und ihr wollt, dass ich das länger, mehr, ausführlicher, professioneller und strukturierter machen kann, dann hilft eine kleine finanzielle Unterstützung. Das geht einmalig per Apple Pay, das geht per Dauerauftrag, das geht über Steady. Wenn ihr über Steady abonniert, dann bekommt ihr auch eine Postkarte von mir, beziehungsweise ihr bekommt auch den Plusfeed. Und im Plusfeed haben wir in letzter Zeit nicht so viel veröffentlicht, weil es sich einfach nicht so sehr angeboten hat, beziehungsweise weil die Themen, die wir gesendet haben, wollten wir sofort an die komplette Allgemeinheit ausgespielt haben. Und ich denke, heute können wir aber, nachdem wir über die WWDC und über die GPN geredet haben, auch guten Gewissens sagen, es geht jetzt gleich nochmal ein paar Minuten im Plusfeed weiter. Es war ja die letzten Tage wieder hier sehr dense. Ich habe die Sendung mit dem Leon Niefork aufgenommen, über den ich ja in der Sendung mit dir vor 2 Wochen noch sprach. Und dann habe ich einfach, als ich seine Sendung verlinken wollte, auf der Website ein Kontaktformular gesehen und dachte mir, ach, schreibe ich ihm mal an, mehr als absagen kann er ja nicht. Und dann hat er sofort zugesagt, kurz darauf haben wir aufgenommen. Und deswegen gab es jetzt einfach nochmal eine vertiefte Sendung zu einem der Themen, das wir hier besprochen haben, mit dem Autoren. Und im Rahmen dessen habe ich auch seinen Wikipedia-Artikel mal ins Deutsche übersetzt. Also das ist schon immer verrückt, wen man mal so eben erreichen kann.
Ja, die Welt ist doof, alles irgendwie, ne? Wikipedia, 3 Klicks, bist du bei einem anderen Thema.
3 Klicks, bist du bei einem anderen Thema, da hast du dich aber auch mächtig verklickt. Also. Deswegen an der Stelle danke an alle, die hier im Freefeed zuhören. Wir verschwinden in den Plus-Teil, der ist in 30 Tagen dann auch für alle kostenlos und die nächsten Sendungen für diesen Feed sind bereits in der Planung und wir sehen uns dann ja am Wochenende für eine neue Exkursion, aber das dann, sobald es geschafft ist.
Sobald die Bahn mitgemacht hat.
In DBB Trust. Danke und bis bald.
Jo, ciao, ciao.
Und wir gehen in den Plus-Teil.